Felix, weißt du, was ich dieses Wochenende so Tolles gemacht habe?
Ja.
Nämlich, sag's bitte für alle.
Du hast dich zurückversetzt in deine Kindheit und Jugend und hast dich gefühlt wie damals, hast du mir gesagt, indem du den neuen DLC gespielt hast und diese Szenarien ausprobiert. Und du warst tatsächlich, auch wenn wir geredet haben und gleichzeitig gespielt, stets sehr begeistert.
Genau. Wir besprechen heute das neueste DLC für euch. Es heißt Victors and Vanquished und umfasst 19 Szenarien. Es ist das DLC, das durchaus umstritten sein kann, wenn man so möchte, weil es keine neue Zivilisation ins Spiel bringt und mit dieser alten Regel etwas bricht und dafür aber eine rekordträchtige Anzahl an neuen Kampagnen oder Szenarien ins Spiel mitbekommt. Und da fängst du nämlich auch schon an. Kampagnen ist nicht unbedingt das richtige Wort. Und wir haben uns die Mühe gemacht, insbesondere ich jetzt am Wochenende, mal in einiges hineinzuspielen, um euch davon zu erzählen. Aber ich muss sagen, du hast auch mehr gespielt, als ich erwartet hätte, tatsächlich.
Ja, ich tatsächlich auch. Wollen wir, bevor wir darüber reden, mal kurz, wo du es schon angesprochen hast, ein bisschen über die Kontroverse rund um dieses DLC sprechen. Ist dir bekannt, wie die Steam-Reviews aussehen?
Warte, bevor wir das machen, dann müssen wir erstmal die Leute darum bitten, das Äquivalent von Steam-Reviews für unseren Podcast zu machen.
Ach ja.
Das ist ja eine freie Folge hier, Felix, ne? Das heißt, wir möchten euch bitten, uns positive Bewertung zu geben, mit Sternchen nach uns zu schmeißen. Stellt euch vor, dieser Podcast wäre ein DLC von Age of Empires.
Ein gutes.
Für den tollen Preis von 0 Euro, weil ihr könnt uns alle kostenlos hören, und gebt uns ein entsprechendes Review mit 50 Sternen und schreibt was ganz Nettes an uns. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Discord, oder wenn ihr uns über Spotify hört, lasst einen netten Kommentar zurück, den wir dann auch lesen und veröffentlichen können, damit wir weiterhin unsere tolle 5-Sterne-Bewertung bekommen. Und wenn ihr sagt, eigentlich ist das ja echt schon krass, die machen da ständig jede Woche diesen Podcast und ich zahle nicht mal was dafür und werde hier die ganze Zeit unterhalten. Eigentlich müsste das so laufen wie mit den DLCs von Age of Empires. Die bieten ja auch stundenweise Spaß. Und das ist ja quasi eine Langzeitkampagne, die ihr hier mit uns hört. Dann könnt ihr uns freiwillig Geld geben. Nicht mal so viel, wie das DLC kostet. Einfach im Monat ein wenig Geld spenden. Wir haben da unterschiedliche Pakete von, was ist das, 3 Euro das günstigste, ne? Einfach um guten Willen zu zeigen, 6 Euro und dann kriegt ihr auch schon wöchentlich eine Zusatzfolge. Das heißt gleich 2 Folgen pro Woche von uns mit unterschiedlichsten Themen. Und ihr kriegt auch noch massenweise DLC-Content von uns in Form von schriftlichen Dokumenten, die wir hegen und pflegen und weiterentwickeln. Jedes Mal, wenn wir eine neue Zivilisation besprechen. Build Orders gibt's da noch und natürlich auch den heiß begehrten Zugang zu einem extra Thread auf unserem Discord-Server, wo alle UnterstützerInnen unter sich sind und sich wie VIPs fühlen dürfen, wo wir auch ab und zu mal geheime Abstimmungen und so etwas abhalten und einfach nett mit euch plaudern. Das wäre ganz wundervoll und wer richtig viel Kohle in der Tasche hat, darf natürlich auch mehr geben. Und die ganz, ganz besonderen Leute, also die mehr als die 6 Euro im Monat geben, die werden dann auch im monatlichen Magazin von uns mit einem kleinen Shoutout versehen. Als Dankeschön. Genau. Und dann, was haben wir schon ewig nicht mehr gemacht? Wir haben auch einen monatlichen Newsletter. Jetzt verweise ich einfach mal auf den. Ich weiß auch nicht genau, warum. Mitte des Monats erscheint der immer. Für den könnt ihr euch kostenlos anmelden. Es kostet euch gar nichts, außer eure E-Mail-Adresse. Und von dem könnt ihr euch jederzeit auch wieder abmelden. Einfach auf unserer Homepage nachgucken, www.startthegamealready.de. Das soll es mit Eigenwerbung gewesen sein. Wenn ihr also dieses Projekt für gut erachtet und der Meinung seid, das sollte honoriert werden, dann wisst ihr jetzt, auf welchem Weg ihr das tun könnt. Wir haben die Entwickler mit ein bisschen Geld honoriert, um dieses DLC zu erwerben. Und damit kommen wir jetzt zu der Kontroverse. So hattest du das, glaube ich, genannt.
Ich denke, man kann es so
DLC
nennen.
Umspannt.
Ja.
Ja, dann, ich weiß nicht mal genau, was die Kontroverse ist. Verrat es
mir. Also, es gibt mehrere tatsächlich. Also, die Kontroverse ist, ich glaube, man kann das so nennen, weil es sehr viele Leute gibt, die das Ganze offensichtlich negativ sehen. Also, wenn man auf Steam jetzt schaut, tatsächlich nur 29% der Reviews sind positiv.
Wirklich?
Ja. Ja. Der ganze Rest negativ. Und das DLC ist ja aus mehreren Gründen insgesamt nicht so beliebt. Das erste ist das, was du schon ein bisschen angesprochen hast am Anfang. Dieses Ding von wegen, ja, es wurde Singleplayer-Content angekündigt und die meisten Leute haben sich da irgendwie Kampagnen drunter vorgestellt und jetzt keine bekommen, was aus irgendeinem Grund, der mir nicht erfindlich ist, vielleicht kannst du mir das gleich näher beschreiben, scheinbar sehr dramatisch ist. Ich würde auf der anderen Seite sagen, hey, ihr habt Szenarios bekommen, das ist genauso Singleplayer-Content, ob die jetzt irgendwie so aneinander gereiht sind oder es für sich stehen, ist doch eigentlich relativ egal, dafür sind es halt sehr, sehr viele.
Und das macht schon Unterschied.
Das Zweite, und das kann ich eher verstehen, ist halt das Ding, dass die meisten dieser Szenarien auf Mods beruhen, die man auch so schon einfach hätte haben können, ohne dafür jetzt was zu bezahlen und nur 5 von denen tatsächlich neu sind. Und dann, und das ist der Teil, den ich natürlich überhaupt nicht verstehen kann, gibt es Leute, die eine schlechte Bewertung abgeben, einfach weil es da keine neuen Zivilisationen gibt und es keinen Multiplayer-Teil von dem DLC gibt, wo ich halt mir einfach sage, hä, ihr könnt doch alle lesen, dann skippt ihr das einfach und dann ist es doch vollkommen okay. Was ist los mit euch?
Aber Fear of Missing Out, Felix, FOMA, das ist los mit denen.
Nee, es ergibt ja nicht mal Sinn. Also die verpassen ja nicht mal was, wenn das doch nur ein Teil ist, wo sie sagen, das interessiert mich nicht. Also deren Problem ist ja nicht, dass sie das Gefühl haben, was zu verpassen, sondern dass sie sagen, es wurde gerade was gemacht, aber es gibt nichts für mich zu verpassen, weil es mich nicht interessiert.
Ja, aber so funktioniert FOMA nicht. FOMA ist ja irrational, weil wenn diese Logik alle hätten, dann gäbe es kein FOMA. Die Leute haben ja Angst davor, etwas zu verpassen, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass sie nichts verpassen würden und tun dann Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Genauso funktioniert es. Zum Beispiel sich dieses DLC zu kaufen, um sich dann zu ärgern. Aber es kann ja sein, dass sich hinter diesem DLC dann irgendwas verbirgt und dann ist man nicht dabei, wenn es geschieht. Ne? Und das wäre dann FOMA. Aber ich bin ganz bei dir, Felix. Das ist Quatsch. Also rational denkende Menschen sollten sich darüber informieren, was sie kaufen. Und das ist in dem Fall gut möglich. Es wurde ja ziemlich ausführlich aufgezeigt, was der Inhalt dieses DLCs ist. Er ist ja sogar ein Ticken günstiger, als die anderen DLCs das waren. Und dann kann man wer das bisher noch nicht gemacht hat, der wird diesen Podcast hören und genauestens wissen, was ihr da kaufen könnt und auf Grundlage unserer Erzählung dann eine Kaufentscheidung treffen. Aber ich glaube, hinter diesem DLC versteckt sich nichts, was nicht angekündigt wurde, nämlich genau das, was es ist. Und deswegen ist das echt Blödsinn. Ne? Also aus diesem Grund, dieses DLC nicht gut zu finden, ist einfach Quatsch. Ich finde, es hat so eine Rechtfertigung und ich bin ehrlicherweise ganz froh darüber, dass keine neue Zivilisation da ist. Das ist genau das, was ich gut finde. Aber das ist eine Meinungssache. Ich kann verstehen, dass man gerne neue Civ hätte, aber ich gehöre nicht zu den Leuten und deswegen macht's mir auch nichts aus.
Geht mir auch so. Bevor wir jetzt zu dem wahrscheinlich schwerwiegendsten Punkt kommen, nämlich dass schon welche von diesen Szenarien als Mods verfügbar wären, weil du da gerade eben so drauf reagiert hast, was ist denn für dich der große Unterschied, ob das jetzt eine Kampagne ist, wo du jetzt, keine Ahnung, wenn es 3 neue Kampagnen à 5 Missionen gegeben hätte, dann hättest du jetzt 15 Szenarien gewissermaßen bekommen oder hiermit, wie viele sind es, knapp 30 oder was?
Das sind 19. Okay. 19 Szenarien.
Ja, trotzdem sind es ja dann immer noch mehr, als es wahrscheinlich anhand von Kampagnen gewesen wären. Warum würdest du jetzt sagen, dass es einen Unterschied macht, ob es jetzt eine Kampagne ist oder einzelne Szenarien? Für mich haben so Einzelszenarien sogar Vorteile gewissermaßen. Also ich persönlich finde das sogar cooler als Kampagnen.
Ich würde nicht sagen, es ist cooler. Ich würde sagen, es ist einfach anders. Und ich bin ehrlicherweise ganz glücklich darüber, wie anders das ist, weil es nochmal eine neue Vielfältigkeit mit ins Spiel bringt. Ich hatte mit denen, die ich gespielt hatte, durchaus meinen Spaß und anders als die Kampagnen haben die Szenarien, die hier jetzt mitgeliefert wurden, durchaus einen Wiederspielwert. Das sehe ich bei den Kampagnen jetzt eher so aus Nostalgiegründen und weniger, weil die so besonders komplex war. Aber das ist, glaube ich, nicht das, worum es geht. Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist der folgende. Die Kampagnen sind fokussiert auf einzelne Personen, haben die ja meistens auch als Helden im Vordergrund in dieser Kampagne und die machen eine Entwicklung durch. Und durch diese episodische Struktur von Kampagnen kann eine etwas komplexere Geschichte erzählt werden. Und das ist ja das große Markenzeichen von Age of Empires 2 gewesen, dass das personenzentriert war. Das war ja in Age of Empires 4 zum Beispiel anders. Und diese Entwicklung mit den Charakteren, da wird dann über verschiedene Zeit- oder Zeitabschnitte hinweg so eine Geschichte erzählt. Wir haben das ja für unsere UnterstützerInnen zum Beispiel mit der Tamar-Geschichte gemacht, was ja sehr spannend war. Da kann man durchaus einiges lernen und dieses Kampagnenkomplexe birgt mehr Informationspotenzial und gibt einem so ein bisschen mehr die Möglichkeit, dort einzutauchen und über einen längeren Zeitraum mit diesem Charakter eine Entwicklung durchzumachen und Geschichte nachzuspielen. Es gibt ja häufiger Anlass dazu, auch weil es halt viel mehr Dialoge von diesen Charakteren gibt, dass, was weiß ich, wenn es dich irgendwie affiziert oder interessiert hat, das mal bei Wikipedia nachzulesen. Das habe ich auch ganz viel bei der Tamar-Kampagne dann gemacht. Und es ist halt dieses OG-Feeling, dieses Original-Ding, so funktioniert Age of Empires. Und die Szenarien, die sind nicht so komplex. Und damit meine ich jetzt nicht in ihrer Missionsstruktur. Man kann nämlich Argumente finden, warum diese Szenarien komplexer sind als die Kampagnen, sondern in ihrer Narration, in dem, was sie erzählen und transportieren. Und sie haben halt nicht so stark diese Helden im Vordergrund. Das heißt, das ist einfach eine andere Erfahrung. Und wenn man das Böse auslegt, könnte man sagen, ja, die haben sich halt einfach, die hatten keinen Bock, eine komplexe Kampagne zu machen und haben deswegen den leichten Ausweg gewählt und haben einfach so Einzelmissionen gemacht und haben sich nicht so viel Mühe gemacht. Das halte ich für eine falsche Interpretation, aber es ist eben eine böswillige.
Also ich würde das sogar gegenteilig sehen und sagen, dass diese Einzelmissionen an sich spielerisch komplexer sind als Kampagnenmissionen das sind, weil alles, was ich davon bisher mitbekommen habe, sind die halt sehr, sehr einzigartig und sind nicht zu 60% zerstöre 5 Burgen.
Ja.
Alleine das ist ja schon mal so eine Sache und auch davon, die haben ja alle so ein Intro und Outro, Text und gesprochene Stücke und oftmals sind die halt alleine mechanisch in dem, was die bieten, schon viel komplexer als Kampagne, haben ganz neue Systeme und Einheiten und Technologien teilweise. Insofern aus der Perspektive, aus einer spielerischen Perspektive, und das ist ja immer das, was mich ein bisschen mehr interessiert, finde ich die großartig. Also, du hast am Anfang schon angedeutet, dass ich jetzt mehr schon davon gespielt habe, als du das erwartet hättest. Darüber wird gleich noch zu reden sein, was ich genau gespielt habe und wo dann mein Schlussstrich für jetzt war. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass ich sehr viel mehr Lust hätte, wenn wir in nächster Zeit mal wieder Unterstützer-Content produzieren. Wir hatten da ja jetzt vor einer Weile die Tamar-Kampagne, dass wir uns hinsetzen und sagen, wir spielen eine von den Missionen und reden darüber, weil ich die spielerisch einfach cooler finde, weil sie einzigartiger sind als diese Kampagnenmissionen. Und weil man sich da halt auch einfach mal so einen Abend hinsetzen kann und spielt das Ding und dann war's das und muss nicht, wie wir das dann hatten, irgendwie nach einem Monat oder so nochmal gucken, wer waren jetzt nochmal die Leute, mit denen ich da mit Tamar unterwegs war und was wollten die alle und warum war der Byzantiner da noch dabei? Und das hat man da nicht, sondern das ist so ein Ding, das kann man wegspielen und im Zweifel ist da was Innovativeres dabei als in den Kampagnen. Da hätte ich jetzt wirklich sehr viel mehr Lust drauf, einfach immer mal wieder eins davon zu spielen und drüber zu reden.
Ja, aber dein Einwand, der ist gleichzeitig die Bestätigung
für
das, was die Leute kritisiert haben. Den geht's ja überhaupt nicht um das Spielmechanische, sondern eben um das Narrativ. Und da kann man, ich finde, ist es durchaus gerechtfertigt zu sagen, dass die unterkomplex sind von ihrer Narration. Ne? Ohne Kontext verstehst du eigentlich nicht wirklich, was dort geschieht und diese Einspieler und Ausspieler, die sind sehr viel kürzer als bei den Kampagnenmissionen und vor allen Dingen sind sie unpersönlicher. Die geben dir halt so ein kleines bisschen Kontext. Das steht halt alles so singulär für sich. Und wenn wir zum Beispiel Unterstützer-Content zu diesen Szenarien machen würden, dann würden wir viel mehr über Strategien und Gameplay reden und viel weniger darüber, was dort geschieht. Und es wäre einfach was anderes. Und ich glaube, es hätte seinen eigenen Reiz und wäre total cool. Insbesondere bei diesen neueren Szenarien eben. Und ich hatte das mal vor einer Weile schon mal gesagt, eine Byzantiner-Szenario, das ich eh schon mal gerne besprechen wollte, das jetzt in diesem DLC auch gelandet ist und das ich damals gespielt hatte, als es noch einfach im Steam-Workshop war. Ich kann diesen Reiz schon verstehen, aber ich halte es trotzdem für was signifikant anderes als die Kampagnen und deswegen würde ich aber auch behaupten, dass dieser Vergleich für mich wenig Sinn ergibt. Ne, sondern Szenarien stehen halt für sich und Kampagnen für was anderes. Der einzige Fehler, den die gemacht haben, war in ihrem Marketing, als die dieses Wort Kampagne und Szenarien quasi synonym verwendet hatten. Mhm. Und dann viele Leute, inklusive mir, auch verwirrt waren, weil ich jetzt nicht wusste, hä, bringen die jetzt 19 Kampagnen raus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das so eine Mischung aus Kampagnen und Szenarien?
Ja, mein Verständnis damals,
das haben sie ein bisschen versaut,
war, dass es Kampagnen und Szenarien geben würde, die gemeinsam auf 19 Missionen kommen.
Ja, genau. Siehst du, und so hat es halt jeder ein bisschen anders verstanden und das war einfach schlecht kommuniziert. Am Ende sind es 19 Einzelszenarien geworden, die nicht episodisch sind und auch unzusammenhängend sind. Ja, also das war jetzt der von deiner Liste, der zweite Kritikpunkt?
Genau. Und jetzt der. Und
was war der erste?
Der erste und größte, dass halt viele von denen schon verfügbar waren als Mods, wo dann viele Leute sagen, ich bezahle hier für Dinge, die ich schon vorher hätte haben können. Und faktisch zahle ich nur 5 wirklich neue Szenarien.
Ja.
Den vollen Preis.
Das, ja, okay. Ich habe jetzt bei den anderen zweien habe ich jetzt mal die Meinung zuerst sagen dürfen. Bevor ich jetzt meine Meinung dazu kundtue, würde mich interessieren, was du dazu sagst.
Ich habe dazu ehrlich gesagt keine so richtige Meinung, weil ich nicht weiß, wie diese Szenarien vorher aussahen. Also ich muss sagen, wenn es wirklich einfach 1:1 die sind, dann sehe ich diesen Kritikpunkt ganz genauso. Aber davon gehe ich nicht aus. Ich dachte eigentlich, dass die schon nochmal gepolished und verändert wurden und mehr so das Konzept genommen wurde, aber das nicht exakt das Gleiche.
Also es ist schon so, dass die quasi das Gleiche sind. Was dazu kam, ist diese Einspieler und die Ausspieler und das professionelle Voice-Acting dazu. Und ich glaube, auch während der Mission gibt's ja den Narrator, der auch ein bisschen was sagt. Das war normalerweise natürlich auch nicht da, sondern es war nur so Texteinblendung. Und was da jetzt genau in den einzelnen Szenarien gemacht wird, ich habe ja wirklich nur die Byzantiner-Kampagne oder Szenario damals gespielt. Und die anderen glaube ich nicht, oder zumindest kann ich mich nicht bewusst dran erinnern. Bestimmt gibt's da noch so ein bisschen Polish und ein paar Sachen wurden verändert und aufgehübscht und dergleichen. Aber sonst sind es größtenteils diese, eigentlich das gleiche wie früher. Plus halt die 5 komplett neuen.
Ja, das finde ich halt schon bis zum gewissen Grad problematisch. Wenn man jetzt dann ja diese Dinge zahlt, die eigentlich schon mal da waren. Auf der anderen Seite, solange das kommuniziert wird, dann meine Güte, dann wer das will, warum nicht? Also, ich meine, bis zum gewissen Grad ist da halt auch einfach Faulheit dabei, sage ich mal. Also so eine Mod runterzuladen und dann als Szenario zu spielen und sowas ist halt schon weniger bequem, als das über diesen extra Bildschirm zu tun. Es gibt auch Achievements dazu und es fühlt sich halt schon anders an, sage ich mal, wenn es direkt so im Spiel ist und auch so eingebunden über Interface und eben auch über ja das Voice Acting, was du ja schon genannt hast mit Intro und Outro. Also ich glaube, das ist schon ein anderes Feeling, als wenn ich das jetzt über die Szenarios irgendwie lade. Aber ich muss sagen, dass der Großteil schon vorhanden war, ist halt schon, ja, ich sehe da eindeutig den Kritikpunkt. Und das ist nichts wie bei den anderen zwei Sachen, wo ich kein Verständnis oder wenig Verständnis für aufbringen kann.
Für mich ist es lustigerweise der Kritikpunkt, für den ich am allerwenigsten Verständnis habe. Das sage ich jetzt auch als jemand, der hier einen Podcast produziert, den man theoretisch kostenlos hören kann und der irgendwie ein bisschen davon abhängig ist, dass die Leute freiwillig Geld dafür geben. Ich meine, wir stecken ja Arbeit rein und diese Kampagne, diese Szenarien, die veröffentlicht wurden, die sind ja alle von demselben Macher, alle 19 Stück, der ja seit 10 Jahren oder so oder 9 Jahren für Forgotten Empires beziehungsweise Relic oder ich weiß nicht genau für wen, halt für die Leute, die das Spiel pflegen und hegen, ja auch schon arbeitet. Ne? Also der macht ja auch offiziellen Content, der macht ja auch die Kampagnen oder einen Großteil der Kampagnen. Und der hat halt früher auch einfach in seiner Freizeit diese ganzen Mods gemacht. Das ist derselbe Typ. Und letzten Endes kriegt der jetzt seine Mods, das ist wie so ein Ritterschlag, wenn man so möchte, in das Spiel integriert. Und wir haben einerseits wir haben klar diese Bequemlichkeit, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, die ist nicht zu unterschätzen. Ich wage zu behaupten, es gibt viele Leute, die einfach keine Mods runterladen, weil es ihnen zu kompliziert. Und wir haben hier natürlich auch den Vorteil, dass die nun gepflegt werden. Also wer so die Balance Changes jedes Mal anguckt, wenn die kommen, sieht, dass immer in den Kampagnen was verändert wird. und irgendwelche Sachen nochmal angepasst und verbessert werden auf Grundlage des Community-Feedbacks. Und das wird in diesen Szenarien natürlich auch geschehen. Und ich finde, die 5 neuen Szenarien sind es schon wert, dieses DLC zu kaufen, wenn man Szenarien spielen möchte. Und dann obendrein noch die 14 anderen zu bekommen, ist halt quasi die Cherry on top of a Cherry of on top of a Cherry. Und dann kommt der Kuchen da drunter. Und ich sehe das gar nicht so. Und wenn man noch hinzunimmt, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass die Leute halt sich informieren, bevor sie etwas kaufen und halt keinen Bock auf Szenarien haben, das ist egal. Das ist einfach egal. Da kaufen sie sich halt nicht. Also wenn sie nicht, wenn sie der Auffassung sind, ich möchte nicht Geld ausgeben für kuratierten Content in meinem Spiel, weil ich das unkuratiert auch kostenlos spielen kann, dann tut es einfach. Da spricht er nichts dagegen. Da macht das halt. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass natürlich die unkuratierten Steam-Workshop-Sachen, die werden sich nicht halten. Also im Sinne von, die werden nicht gepflegt und verbessert. Und wenn irgendwann ein Spiele-Update kommt und die sind nicht mehr kompatibel mit dem Steam-Workshop, werden die halt irgendwann vergehen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber so stelle ich es mir vor.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja immer wieder, dass Mods einfach nicht mehr kompatibel sind. Nicht unbedingt mit dem Steam Workshop, aber vielleicht einfach mit einer neuen Spielversion oder sowas, mit einem
Update. So meinte ich das, genau.
Also das kann schon passieren. Natürlich bringt das jetzt ein bisschen mehr Sicherheit, aber es ist halt einfach, also auch ich, wie gesagt, ich finde das jetzt keinen gewaltigen Kritikpunkt oder so. Es ist nur derjenige von den dreien, der für mich am schwerwiegendsten ist. Und ja, also es ist halt schon ein beträchtlicher Teil von dem Gesamtangebot, sag ich mal. Also es ist halt ein gutes Viertel, nur noch was tatsächlich neu ist. Und wenn man dann einen Preis hat, der ähnlich ist wie die anderen DLCs und dabei gab es jeweils 3 Missionen, die insgesamt auf genauso viele Szenarien kamen, plus nochmal 2 neue Zivilisationen, kann ich schon verstehen, dass man irgendwo dann sagt, ja, hier kriege ich aber weniger für mein Geld. Dann, dass man da jetzt vielleicht noch irgendwie so andere Hintergründe hat, von wegen, ja, hier der Einzelne bekommt da jetzt, wie du gesagt hast, den Ritterschlag und sowas und endlich wird er mal belohnt für seine Arbeit. Natürlich kann man noch dazu sehen, aber so vom reinen Kosten-Nutzen-Ding für den Käufer kann ich schon verstehen, dass man sagt, hier kriege ich weniger als so.
Oh, nee, ey, da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Dieses Kosten-Nutzen-Ding, also die Leute, die da quasi Spielstunde pro Euro rechnen, da kriege ich die Krise, wenn ich das höre.
Ja, natürlich. Also das mache ich ja auch nicht. Aber ich kann, also es gibt halt viele Leute, die das tun. Und das ist der Punkt, den ich am ehesten nachvollziehen kann. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Position ist wirklich, dass man das Geld nicht hat und dann irgendwie sich wirklich ausrechnen muss, wie viel bekomme ich jeweils an Neuem. Weil das muss mir jetzt eine Weile reichen, dass ich was zu spielen habe. Dann ist das wahrscheinlich weniger gut als die anderen.
Ja, aber weiß ich nicht. Aber gut, ich halte halt auch echt nichts von dieser Rechnung. Aber du kriegst da 5 neue Szenarien, die du vorher nie gespielt hast.
Ja.
Also hast du auf jeden Fall sehr viel. Also selbst wenn man dieses Preis-Leistungs-Verhältnis macht, allein was ich hier an diesem Wochenende in diese 5 neuen Szenarien gesteckt hatte, ist wahrscheinlich kumuliert mehr Zeit, als ich mit den neuen Zivilisationen im random Online-Play gespielt habe.
Natürlich, aber dann hättest du ja anders die Kampagnen auch noch dabei, die neuen, und du hast die Zivilisationen.
Ja.
Also ich kann das, wenn man das so rechnerisch angeht, halt schon verstehen. Deswegen, wie gesagt, das ist für mich so der größte Punkt, aber ich sehe da natürlich auch voll deine Seite. Ja. Und auch ich habe mir halt das DLC geholt und auch ich als jemand, der bisher irgendwie so ein und ein Hundertstel Szenario gespielt hat davon, bin damit bisher zufrieden und werde das, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, wenn auch nicht jetzt so begeistert wie du ein Wochenende lang, aber doch immer mal wieder eines von denen spielen.
Ja, mega. Dann haben wir jetzt die Kontroverse, glaube ich, thematisiert.
Ja, jetzt kommen wir zum Spaßteil des Podcasts.
Und dann können wir mal kurz umreißen, was man sich denn eigentlich erwerben würde, wenn man sich dieses DLC holt. 19 Szenarien, das haben wir schon gesagt. Es ist ein bisschen dilettantisch geradezu in die Kampagnenübersicht eingepflegt, wie ich finde. Wenn man die Kampagnen öffnet, da hat man dieses schöne Büchlein mit den einzelnen Abschnitten, wo man den kontinental aussuchen kann, welche Kampagnen man spielt. Und ich habe mich schon darauf gefreut, okay, wo werden die diese Szenarien jetzt unterbringen? Werden die das auch nach so geografisch zuordnen? Wie machen die das? Nee, die haben das einfach nur oben links so unter die historischen Schlachten hineingepresst. Ist da so ein Wappen, auf das man draufdrückt mit dem Untertitel Victors and Vanquished. Und dann öffnet sich aber eine wunderschöne Karte, die wir hier vermute ich mal auch einfach als Thumbnail anzeigen lassen können. Und da sind dann diese 19 Szenarien und die umfassen einen Zeitraum von 406 nach Christus bis 1551 nach Christus. Also knapp 1150 Jahre, was ja schon mal ein beträchtlicher Teil ist. Und wir sehen auch, dass es zum Beispiel vier Missionen gibt, die so in diesem Wikingerraum zuzuordnen sind. Wir haben zwei Japaner-Missionen, was mich extremst gefreut hat, die ich natürlich gespielt habe. Und dann verteilt sich das so ein bisschen. Also wir haben eine türkische, wir haben eine byzantinische, wir haben die fränkische und so weiter. Also gibt viel Auswahl, viele unterschiedliche Zivilisationen. Und ich habe nur zwei der Wikinger-Missionen gespielt und die spielen sich aber extrem unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen zwei ist, die man da noch spielen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die auch eher sich unterscheiden werden, weil sonst wäre es irgendwie komisch, wenn man vier Wikinger-Missionen hat. Genau, und wir hatten uns vorgenommen für diese Besprechung, die 5-9 uns mal ein bisschen genauer anzugucken, also beziehungsweise, dass ich sie mir genauer angucke und du kannst mich ja dazu ein bisschen interviewen und du hast ja aber auch eine angeguckt und noch eine zusätzliche, die es aber schon gab.
Genau, also ich wollte auch aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum mir das wichtig war, aber auch was von den neuen Spielen. Und ich verstehe nicht, warum mir das eigentlich so wichtig war und ist, aber ich sehe das immer noch so, ohne einen Grund dafür zu kennen, weil eigentlich ist ja alles für mich neu. Also ich wollte unbedingt was Neues spielen.
Ja, aber ich glaube, für unsere HörerInnen sind die neuen ja am relevantesten, ja, für den Fall, dass sie die alten schon gespielt haben. Deswegen war das, glaube ich, unser Hintergedanke.
Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Naja, jedenfalls die einzige, von der ich mir sicher war, dass sie neu ist, weil du mir das irgendwann auch mal gesagt hast, war diese eine japanische Mission, die Oda Nobunaga-Mission. Und deswegen war das direkt die, in die ich reingestartet bin. Und auch da wurde ich direkt von Nostalgie begrüßt, allerdings für andere als solche, die man erwarten könnte in dem Punkt hier. Und zwar, wer das von mir nicht weiß, ich habe ja in meiner Vergangenheit sehr, sehr, sehr viel die Total War-Spiele gespielt. Und
da haben drei Sehrs gefehlt.
Mindestens. Und ich glaube, dasjenige, wo ich immer noch die meiste Spielzeit drin habe, ist Shogun 2 Total War. Nicht mal wegen der Kampagnen eigentlich, sondern wegen dem Multiplayer. Aber das ist alles eine andere Geschichte. Jedenfalls, was es in der Shogun 2 Kampagne gab, sind natürlich japanische Fürstentümer, glaube ich, wäre das ins Deutsche übersetzt. Und man kann da zwischen denen auswählen und genau das kann man auch am Anfang von dieser Oda Nobunaga Mission. Also da wird man reingeschickt in dieses feudale Japan, in die Zeit des Krieges, wo die sich da alle untereinander im Bürgerkrieg hatten und jeder wollte hier das komplette Land für sich und ich glaube 100 Jahre haben die damals gekämpft, ne? Bis das irgendwann dann mal beendet wurde. Und derjenige, der es beendet hat, war eben Oda Nobunaga. Aber kurz bevor das passiert, werden wir jetzt da reingeschubst und dürfen uns eines dieser Fürstentümer aussuchen, als dass wir dann diesen Kampf bestreiten werden. Und zu dem Zwecke sind wir am Anfang vor einem Palast und bekommen so ein bisschen diese Häuser vorgestellt, was die alle so können und sollen uns dann eben eines aussuchen, indem wir in diesem Palast im Interface dann auf das Wappen klicken. Und schon als es losging und vorgelesen wurde, wer jetzt diese Fürstentümer sein werden, dachte ich, ha, die Namen kommen mir bekannt vor. Und ich weiß auch noch, was die damals konnten. Und dann stellt sich heraus, sie haben genau die gleichen Stärken, auch jetzt in dieser Mission. Also es gibt die Chozokabe, die sind im Süden auf so einer Insel, die können Bogen schützen. Es gibt so im Nordosten die Takeda und der Name kam nur und da dachte ich so, ha, das waren doch in Total War die mit der Kavallerie. Und dann wurde gesagt, ja, die können gut Kavallerie. Und ich so, ach ja, es passt alles wunderbar zusammen. Und ich wusste direkt, dass ich hier auch wieder diejenigen spielen würde, mit denen ich in Total War damals angefangen habe, in Shogun 2. Und zwar die Chozokabe mit ihren Bogenschützen. Es war alles ganz toll.
Ist natürlich besonders toll, wenn man da nochmal diesen Bezug herstellen kann. Jetzt weiß ich auch, was du gemeint hast mit Nostalgie, aber anders. Ich habe diese Vergangenheit nicht. Ich kenne geschichtlich diesen Teil. Aber mit diesen ganzen Clans beziehungsweise Fürstentümer konnte ich dann trotzdem nicht so viel anfangen. Und mir hat es deswegen auf eine andere Art und Weise Freude bereitet, mal in alle reinzuspielen. Ich habe dieses Szenario 6-mal gespielt, weil es 6 von diesen Fürstentümern gibt. Und ich habe das so ein bisschen rollenspieliger gemacht, weil ich dann bei der Beschreibung dieser Fürstentümer immer gehört habe, was ihre Stärken sind. Zum Beispiel Shusokabe, hast du ja gesagt, sind mit Cav-Archern und Bogenschützen generell super gut. Also bin ich mit denen volle Kanne auf Cav-Archer gegangen. Und dann gibt's aber auch einzigartige Spielmechaniken, die es in diesem Szenario gibt. Zum Beispiel die Otomo, die so ganz im Westen auf so einer Insel starten. Die können Konquistadoren bauen und Fetorias und Handcannoniers und so etwas. Oder die Mori, das war besonders cool, die können nämlich Ninjas erschaffen und auch so Saboteure, die dann so kleine Explosionen machen und dergleichen. Ganz andere Formen, das Ganze zu spielen. Und ich habe diese Kampagne bei allen 6 Durchgängen nur ein einziges Mal tatsächlich auch beendet, wenn sonst irgendwann gescheitert. Und zwar mit den Uesugi oder wie auch immer man sie ausspricht, weil die halt einfach diese overpowered, supergeilen Elite-Samurai haben und ich einfach ganz Japan mit Samurai überwältigt habe. Das war ein Spaß, sage ich dir.
Ja, ich hab's direkt meiner ersten Variante mit den Chozukabi geschafft, aber ich bin da halt auch nicht so rollenspielmäßig rangegangen wie du. Und ich glaube, dadurch ist mir halt einiges auch entgangen in der ganzen Mission, in diesem Szenario. Ich hatte danach ja noch zu dir gesagt, dass ich mir das irgendwie anders vorgestellt hatte. Ein bisschen geleiteter auch, weil man in den Trailern und so immer gesehen hatte, wie die da mit den Ninjas durch die Gegend geschlichen sind und dann irgendwelche ja. Einheiten gewone-shottet haben. Und ich hatte halt, als ich das gestartet habe, erwartet, dass ich jetzt so wirklich auf einer bestimmten Bahn geführt werde und dann von Oda Nobunaga eben die Geschichte erlebe, wie er diesen 100-jährigen Krieg beendet. Und das habe ich so gar nicht bekommen, sondern stattdessen wurde ich da halt eben reingeworfen und musste ja mich einfach als eines dieser Häuser durchsetzen. Und ich habe das halt nicht rollenspielig gemacht, wie man das hätte tun können, sondern ich habe es halt gemacht, wie ich Age of Empires spiele und erstmal geboomt und dann alles mit Traps und Cav-Archern überrannt. Ich meine, das hatte auch so seinen Reiz und war spaßig. Aber ich glaube, ich hätte mehr Spaß haben können. Es tut sich hier das gleiche Muster auf wie in den Kampagnen schon, wenn ich es ein bisschen entspannter gespielt hätte.
Ja, aber ich glaube, der Unterschied zwischen den Kampagnen und den Szenarien, wie es dieses hier halt ist, ist die Tatsache, dass eben nicht zum Beispiel die Geschichte von Oda Nobunaga nacherzählt werden kann. Es ist einfach nicht möglich. In der Kampagne wäre genau das geschehen. Und dafür hätte es aber niemals dieses komplexe Szenario gegeben. Also es hat seinen eigenen Charme. Ich fand, dass ich finde grundsätzlich, dass Kampagnen mehr zum Rollenspiel anregen und verleiten, weil sie dir oft ja auch, Limitationen aufbürden, die du als kompetitiv spielender Mensch total abtörend findest, wie zum Beispiel, du hast ein Population Limit von 75. Und da bist du halt gezwungen zu solchen Dingen. Das ist in diesen Szenarien seltenst der Fall. Also ich werde dir heute noch von einem anderen Szenario erzählen, das du nicht gespielt hast, das ich dir wärmstens empfehle, wo ich dir am liebsten zugucken würde, wenn du spielst, weil ich glaube, du würdest eine Riesenspaß haben.
Vielleicht können wir das mal einrichten und dann danach drüber reden und wie du mich beobachtet hast, was du so denkst, das sehen wir dann.
Ja, jedenfalls, diese Szenarien, die sind mechanisch einfach sehr viel herausfordernder, als es normale Kampagnen sind und dementsprechend aber auch einfach weniger rollenspiellastig. Und die andere Kampagne, die du gespielt hast, über die wir noch kurz sprechen können, die ist ja noch viel rollenspieliger. Aber hier, dieses Nobunaga-Szenario, die hat das auch ermöglicht, wenn man sich so ein bisschen entschleunigt auf diese verschiedenen Fürstentümer einlässt und dann wie ich quasi selbstständig eine Hausregel gibt und sagt, man darf jetzt nur eine Einheit spielen oder die besonderen Einheiten und Spielmechaniken ausnutzen und verzichtet auf so etwas wie großes Boom.
Ja.
Aber das Besondere ist doch hier aber auch, fand ich, die Map. Die Map ist einfach wunderschön.
Ja, also Japan ist da echt toll nachgebildet mit Inseln und dem Wasser, also das Wasser, fangen wir mit dem Wasser an, ja. In dem Wasser sind so Muster eingebettet, die man vor allem auf der Minimap, wenn sie aufgedeckt ist, schön sieht, die dann ja so wellenförmig sind oder wie wenn Wasserwellen über Sand drüber fließen und sich immer wieder zurückziehen und da so ein Muster drauf hinterlassen. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, ne?
Ja, ich würde das beschreiben als, das sind diese wunderschönen Formen, die Leute mit diesen Mini-Rechen in ihren Zen geben.
Ja, oder das, genau. Ja, also das ist mal das Wasser außenrum. Das sieht man leider erst so richtig, entweder wenn man von Anfang an Wasser spielt oder wenn die Map dann am Ende komplett aufgedeckt ist. Aber auch die Karte selbst mit unterschiedlichen Landschaften, mit Bergen und immer wieder kleinen Wäldchen und Seen. Es ist einfach, man merkt, wie das alles handgemacht ist und jeder Baum gewissermaßen einzeln platziert. Und dann hier und da mal noch Tiere dazwischen. Es sieht einfach toll aus. Und auch mit bestimmten schönen Orten, die es da einzeln gibt. Also ich hatte da gleich am Anfang was gesehen. Da stand auch eine Reliquie rum. Ich glaube, das sollte so eine Art Schrein sein. Aber auch noch mit so einem Hof davor. Es ist einfach sehr, sehr viel Liebe zum Detail da überall drin. Und es hat einfach Spaß gemacht, das anzuschauen.
Ja, genau. Es gibt anders als den Kampagnen viel weniger von diesen kleinen Easter Eggs zu entdecken und dafür ist aber die Welt sehr viel detailreicher im Allgemeinen, wo man jetzt nicht mehr entdecken kann als quasi das Ästhetische in der Anordnung dieser Objekte. Aber deshalb gilt umso mehr auch für die Leute, die kompetitiv spielen oder wie ich zum Beispiel quasi jedes Detail aus dem Spiel rausnehmen, ihr müsst die Mods unbedingt ausmachen und das Spiel in seiner Originalästhetik spielen, weil nur dann kommt das Ganze zur Geltung. Hat bei mir zu ziemlich viel Frustration gesorgt, wenn ich danach in ein Ranked-Game gegangen bin und plötzlich alles viel zu große Bäume waren und ich nichts mehr gesehen habe. Aber das ist eine andere Geschichte.
Und der Untergrund hatte mehr als eine Farbe.
Ja, war ich gar nicht mehr gewohnt. Naja, also das ist jetzt ein Szenario, das man auf mindestens 6 verschiedene Weisen spielen kann. Und hinzu kommt, dass die Diplomatie-Settings, je nachdem, welche Fraktion man wählt, auch sehr unterschiedlich sind. Das heißt, der Wiederspielwert dieses einzelnen Szenarios ist meines Erachtens nach sehr hoch. Und ich hatte besonders viel Spaß dabei zu spielen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich auch einfach nur für dieses Szenario mir dieses DLC gekauft hätte und zufrieden gewesen wäre, wenn das gut ist, weil ich unbedingt eine gute Japaner-Szenario oder Kampagne haben wollte. Und deswegen bin ich natürlich hier besonders kritisch gewesen und war auch besonders positiv überrascht darüber, dass es dann meinen Augen gelungen war. Es gibt ja noch eine zweite Japaner-Szenario, nämlich das Shimazu, was irgendwie 6 Jahre vorher spielt. Und da habe ich auch reingespielt, weil Japaner und so. Und die spielt sich komplett anders, ist aber auch geil. Ich werde jetzt, anders als bei Nobunaga, nicht viel dazu sagen, außer, dass ich sie echt empfehlenswert fand, gerade so im Kontrast zu dem anderen Japaner-Szenario, weil man entschleunigter spielt und weil man viel mehr erkunden muss und auf Inseln geht. Und das war eines der Szenarien, wo man ähnlich wie in Kampagnen auch doch ab und zu so kleine Easter Eggs zumindest finden kann. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich hatte, glaube ich, mit dieser Kampagne oder mit diesem Szenario noch mehr Spaß mit der Nobunaga-Szenario. Aber das Nobunaga-Szenario ist deutlich actionreicher und hat dafür eine andere coole Komponente. Ja, ich war also sehr zufrieden mit dem Japaner-Teil und dem für mich wichtigsten Teil dieses DLCs.
Sehr gut. Ja, also ich hatte mit dem Nobunaga-Ding auch viel Spaß. Vor allem war es ja auch eine Challenge. Also das beginnt ja, ich weiß nicht, ob es auf jedem Schwierigkeitsgrad ist, aber auf dem, den wir gespielt hatten, direkt mit einem Zeitlimit von, was ist es, 50 Minuten oder sowas?
Genau, das hast du im Normalen, glaube ich, nicht, das wird gesagt.
Ah ja, genau. Und dann soll man eben in der Zeit alles erobern. Und ich finde, das ist, gerade wenn man das so im ersten Anlauf machen will und noch nicht weiß, was auf einen zukommt, schon ganz schön sportlich. Also ich glaube, ich hatte am Ende noch 1,5 Minuten oder sowas übrig. Und das auch wirklich, nachdem ich am Ende gemerkt habe, dass es knapp wird und mich echt beeilt habe.
Ja, und ich bin ja, wie gesagt, gescheitert, weil ich mir halt Zeit gelassen habe mit meinem kleinen Rollenspielding. Und da ist es quasi unmöglich, das zu tun. Also auf hart mit diesem Zeitlimit, das ist wirklich schwer. Da muss man auf den Sieg spielen und hat keine Zeit für so lustige Exkursionen, wie ich es gemacht habe. Alles andere ist leicht. Und das gilt auch für viele der Szenarien, die ich gespielt habe. Ich habe eigentlich kaum eins davon beim ersten Versuch direkt auch schwer geschafft, sondern ich habe 2, 3, 4, 5, 6 Anläufe gebraucht, Oder wie bei der einen Mission, die ich dir noch empfehlen werde, ist bislang gar nicht geschafft.
Wollen wir dann direkt mal zu der übergehen?
Können wir gerne machen.
Ja, komm.
Das wäre das Türken-Szenario von Fethi, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, 1453, und man soll Konstantinopel einnehmen. Das ist eine fantastische Mission Szenario aus vielerlei Gründen. Und der Grund, warum ich glaube, dass sie dir gefallen wird, ist folgendes. Du hast ein Zeitlimit und es ist knackig. Und Konstantinopel ist übelst befestigt. Also unglaublich stark befestigt. Es ist alles andere als leicht einzunehmen. Du hast die Wahl, von Land oder von der Seeseite oder gleichzeitig die große Stadt anzugreifen. Und deine Aufgabe ist es, erstens den Kaiser Konstantin zu töten und zweitens sollst du die Hagia Sophia einnehmen. Und zwar musst du die Hagia Sophia auch halten. Mhm. Ja, du darfst sie nicht nur einmal einnehmen, dann ist vorbei, sondern die bleibt umkämpft, auch wenn du sie eingenommen hast. Und die Konstantinopler, die werden auch, so wie das historisch, glaube ich, auch war, wenn auch nicht in diesem Umfang, von irgendwelchen westlichen Mächten noch unterstützt und kriegen dann eben auch noch Truppen zugeliefert. Und die selbst haben natürlich auch formidable Truppen. Und das allein ist schon mal als Szenario eine coole Prämisse, finde ich. Und jetzt kommt noch das Spielmechanische dazu. Du startest Post-Im, du hast unfassbar viele Startressourcen, kannst Boom ohne Ende, weil du startest nur mit ein paar Villagern, also bist bei niedrigen Pop. Und du hast 500 Pop-Space.
Boah! Okay, ja, ich bin jetzt schon hoch.
Und du brauchst den Pop-Space,
ja,
weil du wirst es sonst nicht schaffen, weil die derart krass befestigt sind. Ich habe es noch nicht geschafft, Felix, diese Mission zu machen, weil du hast ein klares Zeitlimit. Dieses Zeitlimit ist nicht in Ingame-Minuten gemacht, sondern mit einem Datum versehen. Ich habe leider vergessen, welches Datum das genau war, aber ich glaube, Ingame war das so eine Stunde oder eineinhalb, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja blöd, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Und du kannst aber eine Achievement dafür bekommen, wenn du das bis zum 15. Mai schaffst, was für mich noch bisher völlig unmöglich war, wohlgemerkt auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, für das Achievement werde ich das dann irgendwann auf dem leichten oder so machen. Und du hast noch mal eine sekundäre Aufgabe, um das besonders spannend zu machen. Und die lautet, wenn du musst die Mission schaffen, indem du weniger als 500 Einheiten verlierst, was eine Ansage ist. Weil
ja,
das Halten der Hagia Sophia ist übelst anstrengend. Und das gibt dir schon so einen kleinen Hinweis auf die Dimensionen dieses Szenarios. Ich habe mir heute mal angeguckt, wie Ornlu dieses Szenario gespielt hat, weil ich einfach gescheitert bin und nicht wusste, wie ich das machen soll. Und war ganz zufrieden damit, dass Ornlu, also der Szenario-König schlechthin, ich glaube, 5 oder 6 Anläufe gebraucht hat, um es zu schaffen. Und deswegen, glaube ich, wäre das mega witzig zu sehen, wie du das
okay,
Ganze
ja,
machst. Du darfst dir natürlich vorher nicht angucken, was Ornlu gemacht hat.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, Ornlu hat es genauso gemacht, wie ich es gemacht habe. Und ich glaube, du wirst es auch so tun, weil es einfach sehr naheliegend ist, das auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Aber die Art und Weise, wie du Konstantinopel eroberst, das kannst du sehr vielfältig lösen. Und es erfordert in jeder Hinsicht, ab dem schweren Schwierigkeitsgrad, sehr viel Multitasking. Und es macht einen Heidenspaß, sage ich dir, obwohl ich dran scheite.
Okay, ja, ich bin sehr interessiert jetzt, nach allem, was ich gehört habe. Und wir können das gerne irgendwann die nächsten Tage mal zusammen angehen. Vielleicht können wir da auch direkt einen Podcast zu machen, finde ich cool.
Ja, können wir probieren. Und wenn es gut ist, dann machen wir das für unsere Unterstützerinnen oder so
ja,
als Bonus.
Ja, so einfach.
Demgegenüber, vielleicht das krasseste Gegenteil, was man finden kann, ist das andere Szenario, das du gespielt hast, nämlich Ragnar von 850. So ein bisschen, glaube ich, auch in der Annahme, dass es eins der neueren ist,
ja,
weil die ja so unklar kommuniziert haben, was eigentlich neu ist und was nicht.
Genau, ich dachte, irgendeiner von den Wikinger-Dingern wäre noch neu und Ragnar wurde beschrieben auf der Store-Seite auch von dem DLC und dann dachte ich, ach komm, das wird es doch bestimmt sein. Und dann bin ich da rein und ich glaube, wir hatten dabei geredet, ne? Wir waren noch im Call.
Ja.
Und irgendwann habe ich zu dir gesagt, ich glaube, das dauert ein paar Tage hier.
Und du hast nicht untertrieben.
Ja, also man startet da mit Ragnar himself. Und was sind es am Anfang? 10 oder 20 Popspace. Man startet in Skandinavien. Man hat einen Markt und, nee, keinen Markt, ein Dock meine ich natürlich. Und so eine Wikingerhalle, wie man sich das halt vorstellt. Und die Mission ist jetzt, 30 von 50 verfügbaren Quests zu machen. Und man weiß aber anfangs nicht mal, was diese Quests sind, sondern die findet man, wenn man sich durch die Welt bewegt. Und das tut man ein Stück weit zu Fuß, eben auf Skandinavien, aber größtenteils mit dem Transportschiff, mit dem man auch startet. Und dann gilt es eben zu plündern und zu brandschatzen und neue Teile von dieser gewaltigen Karte zu besiedeln. Und was jetzt erstmal ziemlich interessant klingt, tut man in einem Schneckentempo. Es ist unglaublich. Also diese Karte ist riesig. Das Transportschiff fährt schon in absurder Geschwindigkeit und trotzdem hat man das Gefühl, man kommt nicht vom Fleck. Und man läuft da erstmal mit so ganz, ganz wenigen Einheiten durch die Gegend und ich habe mich dann da immer noch rumgemicrot, um möglichst wenig zu verlieren, damit ich seltener zurückfahren muss, um Nachschub zu holen. Man kann halt Gebäude, insbesondere Klöster, abreißen, um Geld zu bekommen. Man kann das Gold auch daheim über eine Technologie immer mal wieder in Nahrung umwandeln. Aber dadurch, dass man so wenig Popspace hat und man auch in Skandinavien erstmal mehr erobern muss, um weiteren Popspace zu bekommen und auch die Ressourcen, die man bekommt, echt nicht viele sind. Man startet auch nur mit 2 oder 3 Villagern, die dann da so ein bisschen vor sich hin Holz hacken oder irgendwie Nahrung sammeln. Aber das lohnt sich alles nicht so richtig. Es dauert wirklich ewig, ewig lang, bis man mal zu irgendetwas kommt in dieser Mission. Und ich habe tatsächlich irgendwann, obwohl ich das an sich ganz cool finde, was man da tut, einfach die Geduld verloren mit dieser Mission und hatte dann nicht mehr so richtig Lust, das weiterzumachen. Das ist irgendwie so ein Ding, in meiner Vorstellung ist das schön, mich da jeden Abend eine halbe Stunde davor zu setzen, aber ich weiß, dass ich es nicht tun werde.
Ja, völlig verständlich. Selbst die Einheiten laufen quälend langsam, warum auch immer.
Das verstehe ich nicht. Man hat dann nur Einheiten, die eigentlich schnell sein sollen. Man hat Berserker, man hat seine Helden. Teilweise hat man noch Helden auf Pferden. Man hat noch so eine Berserker-Leiteinheit, die man rekrutieren kann. Und auch die bewegt sich eigentlich in normaler Geschwindigkeit, wenn man die einzeln wo lang schickt. Aber sobald man alles auf einmal auswählt, laufen die so langsam.
Das ist ein Szenario, Felix, wie wir sie uns als Kinder typischerweise gemacht haben.
Ja, das dachte ich mir schon
mit
fast.
Mit Quests und sowas. Das ist für mich so eine schöne Erfahrung. Also natürlich war das viel besser als das, was wir als Kinder gemacht haben, ne? Rein vom Narrativen und so weiter und so fort. Und sehr viel komplexer einfach. Aber im Kern ist es dasselbe. Mit Quests, mit einer interessanten, einzigartigen, handgecrafteten Karte. Und dann läufst du halt rum und verbringst Stunden in dieser Map und erforschst einfach die gesamte Welt. Und die Mission ist quasi eine, du kannst diese verschiedenen Sagen oder Sagas erleben, in die diese Wikinger da in diesem Raum erleben können. Und ich glaube, um das Szenario zu beenden, musst du 30 von insgesamt 50 möglichen Sagas beenden. So eine Saga kann sein, siedle in England und bau da irgendein Gebäude und dann beendest du eine oder finde bestimmte berühmte Persönlichkeiten oder so. Also nichts super Kompliziertes. Aber es sind quasi 50 in der Welt versteckte Mini-Details und die darfst du finden. Und da geht mir ja natürlich das Herz auf. Also ich liebe es, auf solchen, so in Rollenspielen und so, jeden Winkel und jede tiefste Ecke einer Welt zu erkunden, wenn mir die Welt gefällt und es dauert Ewigkeiten, aber wenn dann die Entwickler in mir irgendwie so kleines, süßes Detail da geben, dann werde ich dafür belohnt. Und dieses Szenario funktioniert genau auf diese Art und Weise. Es ist halt so 100% entschleunigt. Es hat mit dem eigentlichen RTS-Spiel genau gar nichts mehr zu tun. Vielleicht noch das bisschen Einheiten-Micro beim Kämpfen und das war's dann. Aber es ist halt so eine Erfahrung. Und ich glaube, diese Erfahrung wird, wenn man sie so spielt, locker 2, 3 echte Stunden andauern.
Ja, mit mindestens. Also ich hätte damit sehr viel mehr gerechnet von dem her, was ich bisher gesehen habe. Also mein Highlight-Detail von dem Ganzen, da hatte ich dich ja mal drauf hingewiesen, ist, jedes Mal, wenn man einen von diesen Helden verliert, taucht bei dem heimischen Dock ein brennendes Longboat auf, was dann so langsam aber sicher kaputt geht. Und wenn man da draufklickt, steht da einfach nur Viking Funeral. Das heißt, du hast dann da so eine Wikingerbeerdigung, wie man sich das so ganz klischeehaft vorstellt, wo dann ein Schiff weggeschickt wird mit der Leiche von dem gefallenen Krieger darauf und dann schießt jemand mit einem brennenden Pfeil hinterher und das brennende Schiff fließt da einfach weg. So stelle ich mir das vor Und das wird hier eingefangen durch diese kleine Darstellung von dem brennenden Longboat. Das finde ich ein cooles Detail.
Ich glaube, ich habe da jetzt, glaube ich, so 2 Stunden ungefähr reingesteckt. Und was ich bisher am allercoolsten fand, war eine kleine Saga, wenn man die denn findet. Da findest du so eine Person mitten im Nichts und der hat Hero-Units bei sich. Und wenn du den findest, dann kriegst du die halt auch und kannst mit dem kämpfen. Das eine ist ein Hero-Wolf und das andere ist ein Hero-Bär. Und da hast du einfach einen Bär und einen Wolf, mit dem du kämpfen kannst. Das ist schon sehr cool.
Das klingt cool.
Hat so ein bisschen was Mythologisches. Aber es ist halt auch echt vom Gameplay her super langsam. Muss man mögen.
Ja. Also, wie gesagt, das ist was, die Idee dahinter finde ich sehr cool. Ich mag die Vorstellung davon, aber ich merke, das zu spielen ist einfach nicht meins leider.
Ja. Also, ich hab ja auch irgendwann aufgehört und ich glaube, ich habe irgendwie 6 Sagas oder 7 Sagas von den 50 bisher geschafft und ich glaube, ich habe da 2 Stunden drin. Also die 2 bis 3 Stunden, die ich gesagt habe an Spielzeit, die sind, wenn man genau weiß, was man tut und sehr effizient spielt wahrscheinlich. Und ansonsten, wer weiß, wie viel Zeit da drin steckt. Ich werde es vielleicht irgendwann herausfinden. Man kriegt ein Steam-Achievement dafür, alle 50 Sagas zu beenden in dem Szenario. Und so der innere Completionist in mir sagt, eigentlich willst du das doch, oder? Mal schauen.
Ja, es gibt dann einen Podcast. Ne, erinnerst du dich früher, damals, als wir noch nicht nur Age of Empires gemacht haben? Da hatten wir das Tactician-Mode-Format. Das wäre doch mal was.
Ja, wobei, das ist einfach nicht taktisch, sondern das ist eher ein Geduldsspiel hier. Ja. Tja, aber wo wir bei Taktik sind, ich kann dir noch von einem anderen Szenario erzählen. Auch eines der vermeintlich neuen, nämlich das von Otto, dem Großen von 936.
MBL meinst du?
Genau, stimmt. Das ist eine für mich eher so mittelmäßig gutes Szenario gewesen, aber es hat einen coolen Twist und den finde ich erzählenswert. Mittelmäßig fand ich, weil es letzten Endes sich so spielt, wie die ganzen Kampagnen es normalerweise tun. Also du kannst einfach boomen und irgendwann den Gegner überrennen. Und so hatte ich diese Kampagne dann auch beendet. Das war für mich eine extrem leichte Kampagne, obwohl ich es auf schwer gespielt hatte. Ich sag schon wieder Kampagne, ich meine Szenario. Ich weiß schon, warum es den Entwicklern passiert ist, dass die Szenarien und Kampagnen synonym verwendet haben. Es ist so leicht. Naja, jedenfalls, dein Ziel in dem Szenario ist es, das Königreich von Italien einzunehmen oder für sich zu beanspruchen, besser gesagt. Und das tust du, indem du unter anderem die Wikinger, die Wenden, wer auch immer die sind, und die Ungarn besiegst. Aber das Ganze findet noch in einem Szenario von Ränkespielen statt. Also du hast quasi Vasallen. Und diese Vasallen kannst du mit so Flair-Zeichen dazu kriegen, dass die halt bestimmte Leute angreifen. Und die sind untereinander in Bündnissen oder eben auch in Feindschaften und die wechseln sich im Laufe des Spiels. Und deine Aufgabe ist es, deine Vasallen so ein bisschen bei Laune zu halten und alle Vasallen wollen was Unterschiedliches oder werden von unterschiedlichen Dingen beeindruckt. Die einen zum Beispiel finden es cool, wenn du Leute von deinem anderen Vasall abschlachtest oder wenn du die Wikinger tötest. Oder die anderen finden es gut, wenn du eine sehr große militärische Präsenz hast. Wieder andere finden es gut, Tributzahlung zu erhalten. Und finden es natürlich nicht gut, wenn du eine hohe militärische Präsenz hast. Und so ist das ein bisschen schwierig, die ganzen so ein bisschen bei Laune zu halten. Und dahinter steckt jetzt die einzigartige Spielmechanik, dass du quasi in einem Score von 1 bis 100 ihre Loyalität immer dargestellt bekommst. Und wenn die Loyalität auf niedrigen Wert sinkt, dann, oder war es der Maximalwert, eins von beidem jedenfalls, also auf einen der 2 Extremwerte steigt oder sinkt, dann rebellieren sie und greifen dich an. Und du musst sie niederschlagen, indem du genug Leute von ihnen tötest, bis sie sagen, okay, alles gut, das war hier ein Missverständnis, ich bin wieder für dich. Ja, und dann sind sie wieder treu. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und es gibt quasi 2 Wege, dieses Szenario zu beenden. Das eine ist, indem du mindestens 3 loyale Vasallen hast und das andere ist, indem du quasi alles gegen dich aufbringst, weil es gibt ja noch das Westfranzösische Reich, Westfrankia. Und ist das französisch? Ich weiß gar nicht.
Ja. Noch,
oder? Westfranzösisch.
Westfrankia
jedenfalls.
Westfrankia ist eigentlich im Osten von Frankreich.
Ne?
Also. Okay.
Quasi Deutschland.
Nein, auch wieder. Das ist einfach das Westfränkische Reich, so.
Okay, sehr gut. Also das Westfränkische Reich, die sind so die ganze Zeit so neutral dir gegenüber. Aber wenn die riechen, dass du schwach bist, und Schwäche definiert sich in diesem Szenario, wenn du viele gegen dich rebellierende Vasallen hast, dann sagen sie, alles klar, du bist hier nicht besonders mächtig, wir greifen dich jetzt auch an, und die sind mächtig als die Franken. Also repräsentiert werden sie hier schon natürlich durch die fränkische Zivilisation. Und deswegen nimmt das Spiel sehr coole Dynamik. Problem war nur, ich fand, es war viel zu einfach, halt eben zu boomen und immer genug Vasallen bei Laune zu halten, um die anderen Fraktionen, also die Wikinger, die Wenden und die Ungarn, rechtzeitig besiegen zu können. Und es war eher für mich eine Herausforderung, tatsächlich die Vasallen dazu zu kriegen, sich alle gegen mich zu rebellieren zu lassen, damit ich mal Westfrankia auch angreifen kann, weil ich die andere Seite der Szenarios sehen wollte. Insofern ist es ist einfach zu leicht, aber diese Spielmechanik fand ich echt cool mit diesem Vasallensystem. Da haben sie sich was Gutes ausgedacht.
Ja, das klingt sehr cool. Das ist mal was Neues. Das löst gerade bei mir so Europa Universalis Assoziationen aus. Mit den Vasallen und wie loyal die sind. Und dann lehnen die sich gegeneinander auf. Und klingt cool.
Ja, aber es klingt halt cooler, als es ist, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich meine eigene persönliche Meinung dazu. Nur der kompetitiv spielende Spieler, der halbwegs kompetent ist, für den wird das einfach zu einfach sein, würde ich mal behaupten.
Na gut. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall mir mal diese Belagerung von Konstantinopel da anschauen. Das klang großartig. Und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ich habe schon Lust, die immer mal wieder zu spielen. Ragnar nicht mehr. Aber ich werde auf jeden Fall immer mal wieder welche davon ausprobieren. Und ich bin da natürlich dann auch immer für Empfehlungen von dir offen. Denn wie ich das hier sehe, wirst du da ein bisschen schneller und mir immer vorne dran sein, was das angeht. Von daher bin ich da sehr froh. Und ich bin mir sicher, dass immer mal wieder hier im Podcast die auch unterkommen werden. Ne? Also ob das jetzt extra Folgen für unsere Bäcker sind oder ob wir einfach im Magazin mal unter Neues von uns erzählen. Hey, wir haben da eine coole Mission, ein schönes Szenario entdeckt, das ist empfehlenswert.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden immer mal wieder Empfehlungen geben, wenn wir die denn haben. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen, nämlich, dass dieses Loyalitätssystem in ähnlicher Form in der anderen neuen Kampagne, wenn es denn die neue ist, nämlich von Robert von 921, auch vorhanden ist. Da habe ich das nämlich gespielt. Ich fand das, diese Robert-Szenario, das war mit Abstand die schlechteste von den fünf neuen.
Okay.
Also die fand ich jetzt nicht so empfehlenswert. Die war auch mit Abstand die leichteste. Also da rast du durch. Ich glaube, du würdest dich da drin langweilen.
Na gut, dann weiß ich ja schon mal, was ich nicht ausprobieren muss.
Genau. Aber genau, also das waren jetzt die wir... Ach so, wir haben noch nicht über Vortigern gesprochen.
Ja, da wollte ich dich nämlich jetzt auch fragen. Neue. Ja, da, ob du das noch mal gespielt hast. Also Vortigern? Ja?
Vortigern.
Gern. Gut. Da hatte ich dich ja auch, ich glaube, das hast du gespielt, während ich mich mit Ragnar gequält habe, ne? Das war ja die, wo man eine Wikingerstadt verteidigen musste, ne? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe von dem, was du erzählt hattest, dann konnte man sich da immer Unterstützung holen von den Sachsen. Und wenn man die sich zu oft geholt hat, dann lehnen die sich irgendwann gegen einen auf. Und irgendwie hattest du da noch ein Achievement zu bekommen, indem man quasi Maximum Sachsen-Difficulty sich schafft und die so oft wie möglich holt. Hast du das mittlerweile noch geschafft?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich scheite ja daran, diese Mission auf dem harten Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Ich habe sie ja bisher erst auf normal geschafft.
Das hast du auch noch nicht? Dann habe ich.
Nein, das war doch die witzige Geschichte. Ich habe noch gesagt, wie einfach das war.
Ja, ja, genau.
Das war überhaupt ein Kinderspiel. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe es auf normal gespielt.
Ja, ja, und dann hatte ich dir doch aber danach noch geschrieben, hey, ich habe gerade hier einen Reddit-Post gesehen, da hatte jemand geschrieben, die Differenz zwischen moderat und hart ist sehr groß bei dieser Mission. Und du hattest noch irgendwas geantwortet von wegen, ach ja, ja, wenn man weiß, was man tut. Dann war das wohl doch ein bisschen schwerer.
Naja, ich versuche halt gerade beides gleichzeitig zu machen. Ich will halt 12-mal die Sachsen anheuern. Der Twist bei diesem Szenario ist, das Anheuern der Sachsen gibt dir militärische Präsenz. Ne, und dann kannst du dich gut gegen die anstürmenden Leute verteidigen. Problem ist, diese Sachsen wenden sich irgendwann gegen dich und dann hast du plötzlich diese gewaltige Militär, das du da angehäuft hast, auf einmal in deiner eigenen Base und die bringen alles um. Und das Problem ist auch, jedes Mal, wenn du neue Sachsen anheuerst, werden das werden signifikant mehr. Also am Anfang sind es die 6 Truppen und irgendwann kriegst du damit 40 Truppen auf einmal. Und den Popspace hast du einfach nicht. Und ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie ich das zum Teufel hinkriegen soll, 12-mal die Sachsen innerhalb des Time Limits zu holen. Und dann, wenn die sich gegen mich wenden, genug Militär, eigenes britisches Militär auf dem Feld zu haben, um die auch besiegen zu können. Mhm. Weil die halt, die sprengen jedes Mal mein Pop-Limit. Ich bin irgendwie 100 Einheiten über mein Pop-Limit. Mhm. Und kann dann auch entsprechend einfach nichts bauen. Vielleicht ist der Schlüssel, die einfach selber zu deleten. Aber das wäre ja irgendwie gefühlt cheaten.
Ja, oder sie in den Tod zu schicken?
Ja, aber dafür ist es dann wiederum so, dass die Einheiten, die einfallen in Britannien, zu wenige sind.
Huh.
Vielleicht darf ich nur nicht von Beginn an so oft die Sachsen rufen, sondern muss es im Laufe der Zeit immer mal wieder machen. Ich weiß es. Also ich habe da noch nicht diesen Sweet Spot herausgefunden. Und ich vermute mal, der Schlüssel liegt darin, nicht gleichzeitig das Achievement zu machen und zu versuchen, es auf den schweren Schwierigkeitsgrad zu machen.
Aber es wird ja wohl auch da gehen.
Es wird sicher gehen, aber das wird dann sauschwer, da bin ich mir sicher. Da müsste ich es ganz oft spielen, um diesen Sweet Spot zu finden.
Dann mal gucken, ob ich das kann. Haben wir da den Tactician Mode gefunden.
ja, das ist dann eher was für dich, Felix.
Okay. Andere Pläne erstmal.
Aber das war auch so ein Szenario. Ich finde die Idee gut, aber wenn man einfach nicht diese Spielmechanik nutzt, die Sachsen zu Hilfe zu rufen, sondern defensiv spielt, dann ist sie viel zu einfach, weil man einfach einen Free Boom hat und niemals die Sachsen gegen einen rebellieren können. Und das, was da diese einfallenden Pikten oder wer das sind, da dir liefern, das kannst du easy verteidigen, auch auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad.
Ja, das ist das, was ich letztens auch schon mal angesprochen hatte. Ich finde, bei solchen Sachen, wenn es so Gimmicks gibt, dann müssen die Missionen auch schwer genug sein, dass man die verwenden muss. Also einerseits die Mission schwer genug, dass man sich dazu genötigt fühlt und andererseits natürlich auch dieses Gimmick stark genug, dass genau das einen retten kann. Weil mir geht's sonst immer so, dass ich da einfach dran vorbeispiele. Wenn mein normales Age of Empires, was ich Multiplayer spiele für die Kampagne, reicht, dann werde ich da auch nichts anderes tun als das.
Ja, das ist ein klassisches Szenario, wo genau das möglich ist, wenn man das so möchte. Gut, Felix. Also wir haben ja jetzt über, lass mal überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Szenarien gesprochen von 19. Und allein das waren 10 bis 12 Stunden Spielzeit. Also für alle Leute, die gerne Euro auf Stunde zählen, ne? Ich glaube, da kommt man bei Mini-Cent-Beträgen am Ende raus, wenn man jedes Szenario spielt.
Ragnar ist wahrscheinlich schon 1 Euro auf die Stunde.
Mindestens. Wenn man aber nur die 9 Szenarien sich anguckt, dann sollte dieses Rechenspiel auch schon ins Positive gehen. Mir ist das, wie gesagt, herzlich egal. Ich war sehr glücklich darüber, mal einen Vorwand zu haben, wieder Szenarien zu spielen. Und ich weiß, dass mich das in den nächsten Wochen tatsächlich immer wieder auch beschäftigen wird, weil ich gerade einfach zu viel Freude daran habe. Und wenn ich so ein Gesamtfazit, ne, in Form einer, keine Ahnung, eine Abschlusserklärung zu diesem DLC abgeben soll, dann würde ich sagen, was mich am allermeisten freut, ist die Tatsache, dass ich von allem Unterschiedliches habe. Soll heißen spielmechanisch, soll heißen von den Zivilisationen, soll heißen aber auch ästhetisch. Also auf Japan sieht's einfach komplett anders aus als in der Robert-Kampagne oder bei Ragnar, wenn man da durch das eisige Grönland und Dänemark und England und so etwas schifft. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass die Szenarien sich zu sehr ähneln, aber hier kommt der Vorteil davon zutage, dass die halt, der Großteil von denen halt über viele Jahre hinweg, ne, vereinzelt gemacht wurden und dementsprechend unzusammenhängend sind. Für alle denen, die also das Gleiche suchen wie ich, also interessante, einzigartige Settings und auch Lust haben, auf sich so etwas einzulassen, für die, glaube ich, ist dieses DLC auf jeden Fall etwas. Und für alle, die rein, ich sag mal, kompetitiv spielen wollen, die werden damit herzlich wenig anfangen können.
Ja. Ich meine, für mich ist das eine schöne Mitte. Mein Fazit habe ich ja zwischendurch irgendwann schon mal gegeben. Das ist nichts, wo ich mich jetzt wie du lange Zeit drin verlieren werde. Aber auf jeden Fall etwas, wo ich an so Abenden, wo ich mich einfach für Kompetitives nicht mehr so bereit fühle, wegen Erschöpfung und Müdigkeit, aber Lust habe, Age of Empires zu spielen, dann wird es so ein Szenario sein, weil das einfach vom Umfang her da perfekt reinpasst und ich mich nicht an irgendwelche Charaktere von einer Kampagne erinnern muss, an der ich schon ewig nicht mehr gespielt habe.
Wunderbar, dann hoffe ich, dass ihr nun weitreichend informiert seid. Ich hoffe, euch hat unser Überblick gut gefallen. Ich wünsche allen Leuten viel Spaß mit den Szenarien, wenn ihr sie denn spielt. Denkt dran, ihr könnt eure Eindrücke auch zu der Kontroverse um das DLC gerne mit uns teilen per E-Mail als Feedback einfach an startthegamealready@protonmail.com oder per Discord, wenn ihr auf unserem Discord-Server seid, oder als Instagram-Kommentar oder sucht's euch aus, gibt tausend Wege, uns zu kontaktieren. Denkt dran, uns positiv zu bewerten. Denkt auch dran, mal unser Unterstützungsangebot euch ein bisschen anzugucken, ob das vielleicht was für euch sein könnte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und wir hören uns allerspätestens nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge wieder.
Bis dahin, tschüss!